Ich bin der Thomas.
Und ich bin der Timo.
Und wir begrüßen euch zu unserem Podcast IFZ Talking Finance.
Das IFZ ist in der Schweiz das größte Fachhochschulinstitut im Bereich Finance. Wir sind aktiv im Themengebiet Corporate Finance und decken dieses Themengebiet in der Forschung, der Aus- und Weiterbildung sowie im Bereich von Dienstleistungen ab.
Wir starten heute mit der ersten Folge dieses Podcasts, dessen Idee darin besteht, regelmäßig aktuelle lokale sowie internationale Finanzthemen aufzugreifen. Wir haben in jeder Folge eine Expertin, einen Experten eingeladen, die oder der uns einen Einblick in das tägliche Arbeitsumfeld, persönliche Einblicke gibt. Wir gehen dabei vor allem auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der finanziellen Unternehmensführung ein.
Genau, aber lieber Thomas, zunächst möchte ich ein kleines Finanzschmankerl liefern als Finance Fact zum Start. Wir haben uns die unglaublich wichtige Frage gestellt, wie lange hält ein Geldschein? Also wie lange sind die Noten durchschnittlich im Umlauf? Thomas, was denkst du?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich denke, ja, ich hätte geschätzt, so 7 bis 10 Jahre sollte man so eine Note wohl schon gebrauchen können. Timo, was hast du für Daten hierzu?
Ja, Thomas, nicht ganz richtig geraten. Eine 10-Franken-Note hat eine Laufzeit von knapp 4 Jahren, eine 100-Franken-Note von etwas mehr als 5 Jahren und eine 1.000-Franken-Note von bis zu 20 Jahren. Wahnsinn. Also ja, zusammenfassend lässt sich sagen, die Lebensdauer von Banknoten ist abhängig davon, was sie wert sind. Ich denke, es ist auch recht logisch. Also bei den meisten hält der 1.000-Franken-Schein doch länger.
Genau, also es ist ja nicht ein Ablaufdatum, dass man die Note nicht mehr brauchen kann, sondern einfach wie lange die eigentlich noch gut ist und im Umlauf ist oder so, wie ich es verstanden habe.
Also genau, wie lange sie brauchbar ist. Ja, genau. Also nicht, genau.
Ja, also ich danke dir vielmals für die Erhellung. Ist ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, logisch, dass eben auch größere Noten typischerweise weniger gebraucht werden. Auch Tankstellen akzeptieren typischerweise keine Tausender Noten und von dem her macht das wirklich sehr viel Sinn.
Genau. Thomas, heute befassen wir uns mit dem Thema Treasury und werden hier gleich unseren Gast Roger Disch von eBay begrüßen. Zunächst habe ich jedoch die Frage, womit befasst sich eigentlich das Corporate Treasury im Allgemeinen?
Also wenn ich mich da ganz kurz halten will, ein Corporate Treasury ist diejenige Abteilung in einem Unternehmen, die sich eben aus der finanziellen Sicht den zentralen Tätigkeiten des Cash- und Liquiditätsmanagements, der Finanzierung und drittens eben auch des finanziellen Risikomanagements widmet. In diesem Zusammenhang hört man immer wieder, wie wichtig hier eben auch die Digitalisierung ist. Doch was kann wir dann unter Digitalisierung verstehen? Also auch hier möchte ich ganz kurz eine Antwort geben. Unter Digitalisierung können wir dann die Verbindung mit dem Corporate Treasury Management den Versuch verstehen, die Grenz- und Transaktionskosten dieser Tätigkeiten zu senken. Gut, also okay. Vor diesem Hintergrund würde ich jetzt gerne unseren heutigen Gast begrüßen, Timo.
Genau. Ja, vielen Dank, Thomas. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Experten, den ersten des Podcasts, weil es auch der erste Podcast ist. Wir heißen Roger Disch, herzlich willkommen. Wir werden heute mit ihm in unserem Gespräch unter anderem den Stand und die zukünftigen Aussichten des Corporate Treasury behandeln. Roger ist da Fachmann auf diesem Gebiet. Er ist Partner Global Treasury Services von EY oder auch Ernst & Young. Er hat seinen Bachelor in Finance and Accounting an der Fachhochschule St. Gallen absolviert und dann den MIS Corporate Finance bei uns an der Hochschule Luzern abgeschlossen. Nach Stationen bei Bearing Point, Detikon, PwC und Standards ist er bereits seit 2012 bei EY tätig und wir freuen uns heute bei uns zu begrüßen.
Ja, genau. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit ihm. Ja, lieber Roger, ganz herzlich willkommen bei uns. Zunächst eine Frage zu dir persönlich, die uns interessiert. Du leitest, wie Timo erwähnt hat, eben den Treasury-Beratungsbereich bei EY. Wie bist du dort gelandet?
Ja, das ist ein lustiger Werdegang, den ich durchlaufen habe. Also ich komme ursprünglich von der Bankenseite und bin da schon früh in Berührung gekommen, sei es mit Handelstätigkeiten oder auch entsprechend mit Firmenkunden. Und das habe ich dann mal das Wissen so aufgenommen, habe mir damals in den jungen Jahren noch gar keine Gedanken gemacht, was das für meine Zukunft heißen könnte. Und bin dann, wie es ein Leuten gesagt habe, in die PwC mal gelangt vor ein paar Jahren. Und ich habe da mit Financial Accounting begonnen, also mit Embedded Derivatives, mit Hedge Accounting, mit IFRS-Themen. Und bin da eigentlich dann natürlich in die Treasury-Beratung gelangt und darf das jetzt seit etwa 15 Jahren so machen. Und bin dann jetzt auch seit 8 Jahren bei EY, darf dieses Thema verantworten. Und wir haben das eigentlich drum lustig, ich habe das in jungen Jahren aufgenommen, so mit diesen Handelstätigkeiten, Firmenkundenberatung und so weiter. Und nach vielen, vielen Jahren bin ich in eine EY gekommen und seit 8 Jahren habe ich genau diese Kombination versucht zu verschmelzen, was geht bei den Banken ab, was läuft im Versicherungsbereich, also sehr stark auf der Financial Services Seite und spielen eigentlich genau dieses Wissen in die Industrie mit ein, im Bereich Treasury. Das ist eigentlich ganz interessant, wie dann doch die Puzzleteile nach vielen, vielen Jahren wieder zusammenfinden.
Sehr gut, also du meinst die Vernetzung quasi gerade zwischen den Financial Services und den Corporates, das ist das Spannende an dem Thema. Gibt es für dich eine Anekdote, die aus deinem reichen beruflichen Erfahrungsschatz vorhanden ist, die du vielleicht mit uns teilen möchtest?
Da gibt es mittlerweile viele. Ich habe gesagt, wenn du wahrscheinlich in der Beratung tätig bist, müsstest du irgendwann mal deine Memoiren schreiben, was man alles erlebt hat, die Gespräche im Zug, was man erlebt beim Check-in im Flugzeug, Flughafen. Aber was für mich sicherlich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis war, das war vor ein paar Jahren ein Projekt, das wir im Emirat Dubai durchführen durften. Da kamen ganz verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen kamen da zusammen, unterschiedliche Religionen. Und es kam genau zu dem Zeitpunkt, als die kritische Phase des Projektes war, durften wir mal die Zeiten des Ramadans miterleben. Und da waren wir dann als ein westeuropäisches Team jeweils 5-mal am Tag alleine im Raum zurückgelassen, weil dann die Leute, die mit uns im Projekt waren, ihren Gebeten nachgehen mussten. Und das war wirklich mal ein wirklich einschneidendes Erlebnis, auch für mich als junger Berater, mal diese Dynamiken zu sehen, wenn verschiedene Kulturen aufeinanderprallen. Und das ist wirklich nicht nur eine Anekdote, sondern einfach eine großartige Erfahrung, die mich jetzt im ganzen Leben zeichnen wird.
Das ist sehr interessant. Was habt ihr dann gemacht in dieser Zeit? Pause und die anderen haben gebetet, oder?
Ja, absolut, genau. Also wir haben, das war ja noch das Gemeine, wir haben dann Tee serviert bekommen oder ein paar Kekse, damit wir da nicht verhungern, weil die mussten ja streng nach Protokoll leben. Wir haben dann zum Teil weitergemacht, haben dann die Zeit genutzt, um alles zu resümieren, was man besprochen hat. Aber das war so ein ganz, ganz natürlicher Prozess, der hat sich dann so wirklich gut eingespielt. Weil eben, wie gesagt, so wenn ich die Teepause anspreche, wir waren dann zum Teil wie so ein bisschen fast verhindert, dürfen wir denn das jetzt trinken, weil sie dürfen ja nicht. Und das war auch fantastisch zu sehen, wie die Leute mit dem Thema umgegangen sind. Die haben das Ganze normal angeschaut, haben uns unsere Kultur leben lassen. Also es war wirklich eine bereichernde Erfahrung, die wir da machen durften.
Ja, nein, wirklich sehr spannend heute, jetzt gerade in Zeiten Covid-19, wo der Flugbetrieb mehr oder weniger stillsteht, kann man sich das gar nicht mehr so eins zu eins vorstellen, auch mit ein paar Wochen Homeoffice-Abstand, den wir jetzt alle haben, sieht die Welt schon ziemlich anders aus. Und das führt mich auch gerade zur nächsten Frage. Es bereiten sich jetzt eben viele Unternehmen auf eine recht große Umstellung vor, ganz allgemein und insbesondere eben auch im Treasury-Bereich, aufgrund dieser neuen digitalen Anforderungen. Da kommt einiges auf uns zu, denke ich. Wie schätzt du die Lage ein und wie sieht es da bei den Schweizer Unternehmen aus?
Also ich würde sagen, insbesondere der Treasury-Bereich wird im Zuge des ganzen Durchlaufen dieser Krise sicherlich gut beraten sein, jetzt auch entsprechend in die Digitalisierung oder generell in die Automatisierung zu investieren. Also wir in EY leben wir das Prinzip nach den drei klassischen Phasen einer Krise. Wir befinden uns jetzt im Now, da geht es um die Feuerwehrübungen, man muss die Liquidität bestellen, man muss unbedingt schauen, habe ich all meine Kreditlinien gezogen, geht es meinen Währungen, habe ich Working Capital für meine operativen Einheiten etc. Aber was wir auch stark portieren, ist, dass man unbedingt jetzt schon in die nächsten Geländekammern schaut. Also man schaut in das Next und insbesondere in das Beyond. Und genau in diesen Phasen wird die Digitalisierung eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und wir haben das in der jetzigen Krisenzeit erlebt und das ist überhaupt nicht wertend zu sehen. Aber es gibt leider immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, zum Teil auch börsengelistete, die haben Mühe, jetzt in diesem New Way of Working, aus einem Homeoffice heraus, überhaupt die Zahlungen noch auszulösen oder Zahlungen auszulösen in entsprechender Zeit, wie das erfolgen muss. Man hat zum Teil auch gewisse Sicherheitsbedenken, die jetzt aufkommen. Also wir sehen da erhöhte Diskussionen über Kontrollen, über Fraud, die auftreten. Also das sind nur ganz kleine Zeitzeugen, die halt einfach aufzeigen, wir müssen mit der Digitalisierung Schritt halten. Und insbesondere in sensitiven Themen im Treasury-Bereich muss investiert werden, trotz gewissen Sparmaßnahmen, die wir natürlich jetzt sehen in den Unternehmen. Aber Automatisierung, Digitalisierung darf unter keinen Umständen vergessen gehen.
Aber da wird wahrscheinlich noch ein gewisser Gap dazwischen liegen, dass die Unternehmen auch wirklich darauf eingestellt sind, auch die Investitionen in Digitalisierung zu tätigen, beziehungsweise auch das Mindset dafür in der Krise jetzt zu bekommen. Oder wie siehst du das?
Ist absolut so, ist ein ganz fairer Punkt. Oder? Im Moment stellen wir natürlich fest, vielleicht mit oder auch ein bisschen dank der Krise, dass eine Treasury-Abteilung eine neue Wertung kriegt. Wir haben, glaube ich, unlängst oder immer wieder für eine stärkere Treasury-Abteilung eingestanden. Wir beobachten immer noch an zu vielen Orten, dass ein Treasury als ein Cost-Center angeschaut wird, aber dass das eigentlich ein sehr großes, hohes, mehrwertstiftendes Element in einer Abteilung ist. Genau da muss angesetzt werden. Die Unternehmen müssen erkennen, dass Treasury nicht nur auf sensitiven Daten oder Themen sitzt, sondern dass ein extremer Mehrwert gebildet werden kann. Und das wird jetzt aber auch die Krux sein, wie kann das ein Treasury bewerkstelligen? Also wir sind uns, glaube ich, einig, ich habe das eingangs auch erwähnt, insbesondere im Bereich der Liquiditätsplanung oder im Zahlungsverkehr gibt es schon sehr, sehr viele Mittel, wo ich eine hohe Automatisierung oder Digitalisierung erreichen kann, selbst auch in gewissen vorausschauenden Tätigkeiten, also neudeutsch diese Cash Forecasting, gewisse fremdwährungseinwirkende Transaktionen kann ich heute schon mit künstlicher Intelligenz unterlegen, die nicht mal so kompliziert ausgelegt werden müssen. Aber das sind die Themen, wo ich wirklich hoffe, dass investiert wird. Jetzt kommt aber die Krux, die ich erwähnt habe. Da prallen heute, gestern schon, heute und auf morgen so viele Informationen auf den Tisch von den Treasury-Abteilungen, dass es halt einfach schwierig wird. Wie muss ich die einordnen? Wo habe ich einen gewissen Maturitätsgrad, wo ich schon gewisse Services eigentlich einführen kann in mein Tagesgeschäft? Und was ist wirklich noch Zukunftsmusik? Also das ist die große Herausforderung, ich glaube für uns alle, wirklich da einzustehen und zu sehen, wo kann ich wirklich schon mit gutem Gewissen investieren.
Und was denkst du, könnten da so die ersten Schritte sein? Also, dass man irgendwie sagt, die ersten Tools vielleicht einbinden oder muss es vom Management erstmal eine Denkweise sein, die man umstellt? Was würdest du den Unternehmen raten, dort wirklich die ersten Schritte zu tun?
Also klassischerweise hört und liest man ja, dass der Aspekt der Digitalisierung auf dem C-Level beginnen muss. Und das, glaube ich, ist definitiv ein Ansatz, den man unternehmerisch betrachten muss, dass die operativen Geschäftsmodelle der Firmen werden ändern, jetzt auch im Zuge der ganzen Covid-Krise. Aber ich glaube, jetzt müssen wir das Rad auch mal so ein bisschen umdrehen und halt gerade aus einer Finanz- oder Treasury-Abteilung, glaube ich, dürfen diese Abteilungen aufstehen, ein bisschen prominenter auftreten, als interne Berater auftreten und sagen, so, und jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich aus einer Treasury heraus mal ein First Mover, also ein Erstadaptierter sein möchte, der gewisse Themen dann auch entsprechend ansetzen kann. Und ja, du hast es erwähnt, ist es ein Tool oder ein Monitoring, das ist sicherlich mal ein Punkt oder ein Ansatzpunkt, den man wählen kann. Man muss verstehen, wo stehe ich heute mit meiner Treasury-Abteilung, welche Themen werde ich heute und auch morgen weiterhin bedienen, was kriege ich im Markt, wo kann ich unter Umständen ansetzen. Also ich muss wie so ein erstes Assessment, eine erste Bewertung machen von was kriege ich am Markt, B, wie bin ich als Unternehmen aufgestellt Und daraus kann ich dann ableiten, wo ich eine erste Sequenz an Digitalisierung aufnehmen würde.
Ja, das klingt sehr spannend. Ich glaube, es braucht wirklich eine gute Standortbestimmung zuerst. Wo steht man und was sind sinnvolle nächste Schritte? Ich habe auch schon mit Treasurern gesprochen, die eben dann sagen, ja, sie wollen da eher vorsichtig sein, nicht irgendwo als First Mover mit einem Fintech oder so zusammenarbeiten und dann irgendwo ein unreifes Produkt oder eine unreife Dienstleistung oder eine unreife Plattform nutzen und so dann auch in gewisse Probleme hineinkommen. Also sie wollen eigentlich am liebsten schon möglichst ausgereifte Lösungen, das ist aber halt schwierig zu beurteilen und ich glaube, ja, da braucht es eben auch Lösungen hinsichtlich der Vorgehensweise. Ein anderer Punkt, den du angesprochen hast, war eben Covid-19 vorhin zu Beginn bei der vorherigen Frage und da stellt sich für uns noch die Frage, die Anschlussfrage, inwiefern wir jetzt diese Krise, diese Pandemie, das Corporate Treasury Management verändern. Siehst du hier konkrete Einflüsse, die diese Pandemie hinterlassen wird?
Also ich habe es eingangs versucht zu erläutern, eben, dass wir häufig die Wahrnehmung oder die Wertstellung einer Treasury-Abteilung in einem Unternehmen nochmals explizit hervorheben müssen. Dass wir auf C-Level-Diskussionen oder mit dem Verwaltungsrat, den Aufsichtsräten nochmals explizit darauf pochen müssen, was für eine starke Unterstützung eigentlich eine Treasury-Abteilung bieten kann, in guten wie in schlechten Zeiten. Und jetzt sind wir mal in einer etwas schlechteren Zeit und das kristallisiert sich jetzt hier ganz klar heraus, dass insbesondere halt noch gewisse Versäumnisse in der kurzfristigen Liquiditätsplanung da sind, dass man plötzlich merkt, dass die Liquidität am Markt per se knapp wird, wenn man eine Refinanzierung machen muss. Man beobachtet geopolitische Veränderungen, die eine unmittelbare Auswirkung auf das Finanzergebnis haben. Das sind eigentlich Themen, Sachstellungen, Fragestellungen, die eine Treasury-Abteilung bedienen kann. Und wir sind überzeugt, wirklich überzeugt, dass viele dieser Themen noch viel, viel besser und expliziter durch Treasury-Abteilungen abgedeckt werden können. Also ich glaube, die Krise hilft einer Treasury-Abteilung, um ein noch besseres Standing in einem Unternehmen zu bekommen.
Dabei geht es hier dann hauptsächlich um Wissensgenerierung, auch der globalen Offices bei Unternehmen, die global tätig sind, diese Informationen zu sammeln und damit zu arbeiten. Ist das ein Beispiel, wo du denkst, dass noch viel mehr Arbeit geleistet werden kann, dass man mit den Informationen auch wirklich live besser umgehen kann, gerade in dieser Problemsituation?
Also das ist ein guter Punkt, Timo, den du ansprichst, die Informationen. Das stellen wir natürlich jetzt schon auch fest, und zwar unabhängig der Unternehmensgröße. Klar, die ganz großen multinational tätigen Unternehmen, die sind da fortschrittlicher, die haben die Women und Manpower auch in diesen Abteilungen. Aber gerade mittelständische oder noch kleinere Unternehmen, die zum Teil sich immer noch überlegen, brauche ich überhaupt eine Treasury-Abteilung? Glaube ich, genau das braucht es heute und morgen noch mehr, weil du sprichst die Informationen, den ganzen Datenhaushalt an. Ich glaube, mit einer genaueren Aufbereitung dieser Daten oder einem noch besseren Verständnis, was kann ich überhaupt mit diesem Datenhaushalt beginnen, was kann ich daraus für Historien herauslesen, da kann ich extrem viel planen, da kann ich extrem viel Muster erkennen, wenn ich meine Fremdwährungs- oder Zinsexpositionen absichern muss. Also ich glaube, das Thema Information, Datenhaushalt ist auch ein Thema, was sich jetzt stark akzentuiert, dass die Unternehmen das noch besser managen und besser verstehen müssen, um eben genau solche geopolitischen Einflüsse oder Krisen noch besser zu verstehen und das auch dann entsprechend auf das Business zu legen. Ja.
Ja, sehr gut. Roger, vielleicht zu guter Letzt noch zu deiner Person, wenn du uns erlaubst, und zu deiner Arbeitsweise. Du hast einen sehr gefragten, vermutlich auch recht stressigen Job. Von unserer Seite haben wir uns gefragt, wie schaffst du es, effizient zu sein? Was sind dabei deine Erfolgsrezepte?
Eine gute Frage. Und es ist in der Tat so, dass man gerade in diesen Zeiten jetzt ein bisschen vergisst, mal durchzuschnaufen, sich wieder mal ein bisschen zurückzulehnen. Das ist sicherlich wichtig, dass man den Kopf freikriegen muss, weil man hört doch einige Themen, sei es intern, Leute, wie geht es denen, wie gehen die mit der ganzen Krise um? Du hörst sehr viel von Unternehmen, man macht sich dann Gedanken, ja, was heißt das in der Zukunft? Man denkt dann entlang der Wertschöpfungskette eines solchen Unternehmens, ja, puh, was könnte da passieren? Also du machst unweigerlich, dann bildest du die Brücke auch in dein privates Umfeld. Und da stimme ich euch zu, du musst irgendwo das mal, musst den Kopf frei kriegen, das ist das eine. Und die Effizienz, also wir stellen das jetzt fest, da bin ich ganz offen und transparent. Wenn du in diesem Modus arbeitest, Homeoffice, gibt es unweigerlich eine viel höhere Traktion von internen Abstimmmeetings und internen Calls. Da ist es einmal mehr halt wirklich wichtig, dass du herauskristallisieren kannst, wo kann ich mich jetzt zeigen, wo soll ich dabei sein, wo kann ich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch mein Team noch viel verstärkter mit einbringen, weil man kann ja nur erfolgreich sein oder mit den Kunden aktiv unterwegs sein, wenn ich ein starkes Team im Rücken habe. Also das ist sicherlich die Effizienz. Effizienz gewinnst du dadurch, dass du auch sehr viel an deine Leute abgeben kannst, Vertrauen bildest und dass nicht immer ich persönlich überall dabei sein muss. Das ist sicherlich ein Thema, wo du die Effizienz hinkriegen kannst.
Okay, super. Also das waren sehr spannende Einsichten, Roger. Ich an dieser Stelle am Schluss unseres Interviews danke ich dir vielmals für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dich wieder zu sehen, und ich danke dir für deine Zeit, wünsche für die Zukunft alles Gute.
Da schließe ich mich sehr gerne an. Timo, Thomas, herzlichen Dank, alles Gute. Danke.